Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Die Jäger sind ab Montag wieder unterwegs. Im Kanton Gloris weiss man aber bei den Gems gar nicht, wie viele Tiere dort überhaupt umeinander sind.
Nur weil man sie nicht zählt hat, heisst das auch nicht, dass sie nicht da sind. Und dann gehen wir eigentlich davon aus, dass wir ähnliche Bestände haben wie bei Sandhin.
Sagt Christoph Jäcki, Abteilungsleiter Jagd und Fischerei beim Kanton Gloris. Wieso beim Auszählen Tiere untergegangen sind, hören wir später. Und zum ersten Mal in der 221-jährigen Geschichte des Bündner Grossrats sind zwei Frauen höchste Bündnerinnen. Die Pionierin Ida de Rungs hat die Wahl auch mitverfolgt. Sie war die erste höchste Bündnerin im Jahr 1986.
Also das ist für mich eine grosse Freude und ein Zeichen dafür, dass es den Frauen ernst ist, weiterzukommen.
Das ganze Gespräch mit ihr und natürlich den zwei neuen Höchsten gibt es in dieser Viertelstunde. Anfangen tun wir aber in eigener Sache mit dem Hickhack um den Namen Radio Grischa. Mein Name ist Dias Fritschi, schön sind ihr mit dabei. Das geplante Radio von Stefan Bühler und Roger Schawinski soll Radio Grischa heissen. Darum haben sie der Somedia die Nutzung der Marke Radio Grischa verbieten. Das Handelsgericht Zürich hat heute für die Somedia entschieden. Stefan Nägeli, Leiter Audio-Video, ein gefreudiger Tag.
Ja, natürlich, weil das heisst, dass die Marke Radio Grischa weiterhin von der Somedia verwendet werden darf. Wir haben auch nie ganz verstanden, warum da jemand von aussen will, dass der Name nicht mehr von uns verwendet werden darf.
Wenn ich mich ein bisschen schauen um den Streit, wenn es hin und her geht, ist eigentlich immer der Schawinski kommt zu Wort oder Stefan Bühler ist am Pfeilschiessen. Machen wir amigs nichts? Wehren wir uns nichts? Legen wir uns einfach zurück und sagen, ja, wir schauen?
Nein, wir wehren uns, wie jetzt ja auch das Gericht gesagt hat. Wir nutzen unsere Möglichkeiten, aber wir haben auch nicht das Gefühl, dass jedes Mal, wenn jemand von den anderen irgendetwas sagt, dass man gerade darauf kontern muss, wie jetzt da auch nicht. Aber das ist jetzt schon ein Entscheid, auch wenn die Gegenseite schon wieder findet. Wir nennen unser Radio gleich Radio Grischa. Es ist klar und deutlich gesagt worden, dass Radio Grischa eine Marke von der Südostschweiz respektive von der Somedia ist.
Aber eben in einer eigenen Mitteilung hat der Schawinski und der Stefan Bühler schon reagiert. Das stimme nicht, dass Radio Grischa zugunsten von der Somedia entschieden worden sei. Es geht nur um die AG. Also Sie könnten Radio Grischa heissen.
Das wäre dann auch der nächste Gerichtsentscheid, den man müsste abwarten. So oder so muss man vielleicht noch sagen an dieser Stelle, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sie hätten dann die Möglichkeit, das weiterzuziehen als Bundesgericht. Dürfte dann allerdings eine Weile gehen. Für uns ist das Urteil klar. Radio Grischa bleibt eine Marke von der Somedia.
Ist jetzt die Geschichte Radio Grischa abgehakt oder passiert jetzt noch etwas? Kann man sich an einer neuen Front widmen?
Der Teil von Radio Grischa und der Markenstreit ist meiner Meinung nach und auch von der Geschäftsleitung her und vom Verwaltungsrat her abgeschlossen. Alles andere, was da auch noch am Laufen ist, das ist nicht abgeschlossen, hat auch nichts mit dem Markenstreit von Radio Grischa zu tun, sondern da ist es lediglich darum gegangen, dass ja die Initianten von Radio Alpin wollten, den Namen Radio Grischa als Sendenamen verwenden.
Und jetzt Südostschweiz, RSO, heisst jetzt in dem Fall ab Montag Radio Grischa?
Nein, das heisst es nicht. Das hat es vorher nicht geheissen, wird es auch nachher nicht heissen. Nach wie vor spielt Grischa bei uns eine Rolle. Wir haben zum Beispiel eine Nonstop-Stunde im Programm von RSO. Die heisst Grischa Hits. Dort spielen wir das Beste aus den 80er, 90er und 0er Jahren. Und wir haben inzwischen auch einen Online-Channel. Der heisst Radio Grischa. Zu finden ist der auf radiogrischa.ch. Und RSO bleibt RSO.
Stefan Nägeli, Leiter Audio-Video. Danke vielmals für das Gespräch. Nächste Woche fängt die Graubünden und Gloris die Hochjagd an. Wie schon letztes Jahr dürfen die Gloris die Jägerinnen und Jäger ein zusätzliches Gämsi schiessen. Auch wenn nicht ganz klar ist, wie viel es überhaupt im Kanton hat. Warum die Regel trotzdem beibehalten wird und die weiteren Pläne für die Hochjagd im Bericht von Sarina von Wiesenfluh.
Am 2. September schultern die Glarner Jägerinnen und Jäger wieder ihre Gewehr. Im Kanton Glarus fängt Hochjagd an. Im Visier sind dieses Jahr 230 Rothirsche, so der Christoph Jäcki, Abteilungsleiter Jagd und Fischerei beim Kanton Glarus.
Das entspricht in etwa das, was wir letztes Jahr schiessen wollten. Zusammen mit den Abschüssen, die Wildhut in den Jagdbanngebieten tätigt, denke ich mir, mit dieser Zahl können der Rotwildbestand einigermaßen im Kanton stabilisieren, vielleicht sogar leicht senken.
Bei den Gems schätzt der Kanton, dass es etwa gleich viele Tiere hat dürfte wie in den letzten Jahren. Beim Auszählen haben wegen dem Schnee aber nicht alle Gebiete gleich gut können berücksichtigt werden. Es könnten darum zu wenig Gems gezählt worden sein. Da verlässt sich der Christoph Jäcki auf seine Erfahrung.
Nur weil man sie nicht gezählt hat, heisst es auch nicht, dass sie nicht da sind. Und dann gehen wir davon aus, dass wir ähnliche Bestände haben wie bis anhin.
Das heisst für die Jägerinnen und Jäger, dass sie jeweils 3 Games schiessen dürfen, gleich wie letztes Jahr. Im 2023 sind während der Hochjagd total rund 800 Wildtiere geschossen worden.
Ich gehe davon aus, dass die Jagd in einem ähnlichen Rahmen abläuft wie die letzten Jahre, was die Abschüsse angeht. Das ist auch eine ähnliche Anzahl Jäger. Mir ist vor allem wichtig, dass die Jäger, die am Morgen rausgehen, auf die Jagd gehen, am Abend heimkommen, und zwar gesund und ganz.
Aber am Montag sind rund 360 Jägerinnen und Jäger in den Glarner Wäldern unterwegs.
Auch in Graubünden fängt am Montag die Hochjagd an. Da sind die Zahlen ein bisschen höher. Auf dem Abschussplan stehen unter anderem rund 5'000 Hirsche. Wir wünschen Weidmanns Heil. Es war eine historische Wahl für den Kanton Graubünden. Seit gestern ist das Standespräsidium und das Vize-Standespräsidium weiblich. Als Standespräsidentin ist die SP-Frau Silvia Hofmann gewählt worden, neue Vize von der SVP Valérie Favre-Accola. Jasmin Schneider hat die zwei am Morgen vor dem heutigen Sessionstag zum Interview getroffen.
Gratulation zur Wahl. Sie sind beide gewählt, Silvia Hofmann. Sie sind mit 106 von 110 gültigen Stimmen gewählt worden. Ein richtiges Glanzresultat. Die Wahl ist zwar immer ein bisschen eine Formsache, eigentlich wird ja die Vize-Standespräsidentin gewählt. Gleich nehme ich an, ist das wahrscheinlich schon ein bisschen mit Nervosität abgelaufen bei Ihnen.
Allerdings. Ich habe zuerst gemeint, ich könne das relativ locker nehmen, aber meine Standesvizepräsidentin hat beobachtet, wie mein Adrenalinspiegel gestiegen ist und vor allem bis die Wahlzettel ausgezählt sind und das Resultat bekannt gegeben wird, ist es also schon eine ziemliche Anspannung.
Vize-Standespräsidentin Valérie Favre-Accola, auch herzliche Gratulation Ihnen. Wie ist es denn Ihnen selber gegangen?
Ja, genau gleich. Wenn man dort auf dem Strafbänkchen hockt, dort vorne dran und beobachtet dort und man sieht, wie die Zettel verteilt werden und all die Kolleginnen und Kollegen. Schlussendlich weiss man ja nicht, was drauf geschrieben wird. Ja. Ich war auch sehr nervös. Ich habe mit der Silvia mitgelitten.
Und auch Sie, ein Glanzresultat, 113 von 114 gültigen Stimmen. Jetzt, einen Tag später, haben Sie beide das Ganze schon ein bisschen verdauen können?
Ich habe sicher nicht so gut geschlafen wie auch sonst. Man ist immer noch ein bisschen nachwehen, aber man freut sich und ich darf mich ja ein Jahr lang coachen lassen durch Silvia und dann kommt das sicher gut.
Und bei Ihnen, Frau Hofmann, da ist sicher auch noch gefeiert worden gestern.
Ein bisschen haben wir gefeiert, ja, klar. Meine Familie war da und mit meiner Fraktion haben wir angestoßen. Das war sehr schön, aber ehrlich gesagt bin ich relativ müde. Und es ist vor allem auch nach dem ganzen Wahlgang, wo eine relativ feierliche Angelegenheit ist, gar nicht so einfach gewesen, zu den Geschäften zu gehen und sich komplett wieder umzuorientieren und die Gefühle ein bisschen im Zaum behalten und sich zu konzentrieren auf die eigentliche Arbeit, die ich auch habe.
Gefeiert wird ja dann auch morgen an der Standespräsidentenfeier in Valmisteir und auf Sie warten ja jetzt eigentlich 12 volle Monate. Sie haben vor allem Repräsentationsaufgaben. Was haben Sie sich jetzt alles vorgenommen für das Jahr als Standespräsidentin?
Ich habe mir eigentlich gar nicht so viel vorgenommen, weil ich habe gemerkt, dass sich das wie entwickelt während dem Jahr. Und Das Einzige, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass wir gerne würden alle Frauenvereine vom Kanton einladen, einmal an eine Session zu kommen, weil es würde uns natürlich als die ersten zwei Frauen, die jetzt hier das zweite Rat leiten, enorm freuen, wenn auf der Tribüne immer wieder auch Frauen anwesend wären.
Und in diesem Jahr haben Sie recht eine repräsentative Aufgabe als höchste Bündnerin vom Jahr. Geht da vielleicht Politik auch ein bisschen in den Hintergrund?
Das ist sie schon eigentlich während dem Vizepräsidentinnenjahr gegangen. Man tut ja nicht mehr an den Debatten teilnehmen und so. Und dann kommt man sich in den Fraktionssitzungen ein bisschen einsam vor manchmal. Man kann natürlich schon seine Meinung dort sagen, aber grundsätzlich, wenn man dort vorne sitzt, ist man einfach auf Sachlichkeit und Neutralität verpflichtet. Und ich habe mir das fest vorgenommen, also ja nicht irgendwie zu verstehen geben, was ich darüber denke, was im Rat debattiert wird.
Und da haben Sie natürlich auch noch fast 120 Grad Gespännchen, die Ihnen wahrscheinlich auf die Finger schauen. Unter anderem natürlich die Vize-Standespräsidentin. Was steht bei Ihnen alles an in diesem Jahr?
Da ist vor allem Einarbeiten, das heisst beobachten, schauen, was geht und auch die Abstimmungsanlage in den Griff kriegen in dem Sinn. Und auch ich muss lernen, in dem Sinn nicht mehr aktiv zu politisieren. Das ist der Teil, der mir eigentlich am schwersten fallen tut, weil ja, die Kommissionsarbeit ist mir sehr am Herzen gelegen. Die habe ich müssen niederlegen, wie auch ja, die einen werden sich freuen, dass sie weniger Vorstöße bringen.
Das sind beide als zwei Frauen, die zwei Ämter, besitzen. Das hat es noch nie gegeben in der 221-jährigen Geschichte vom Bündner Grossen Rat. Wie fest spielt der Gedanke bei Ihnen in dem Präsidialjahr mit?
Also für mich ist das eine riesige Errungenschaft und eine grosse Freude, muss ich sagen. Weil ausgerechnet ich, wo mein Leben lang eigentlich mich für die Frauenrechte eingesetzt hat, jetzt darf den Rat präsidieren, ist also schon sehr besonders. Und ich bin enorm dankbar und ich finde, es ist auch ein wichtiges Signal an die Frauen in Graubünden überhaupt. Wir haben da immer noch einen ziemlichen Unterschied zwischen dem politischen Engagement von Frauen und von Männern. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Valerie und ich da positive Signale aussenden können und sagen, hey, Frauen kommen auch in die Politik, das ist etwas Tolles, das ist, da könnt ihr mitreden, da könnt ihr mitdiskutieren. Und etwas, was ich vielleicht auch noch sagen möchte, wir haben dieses Jahr wieder das Mädchenparlament. Das ist auch etwas, wo wir schon den jungen Frauen ans Herz legen wollen. Tönt doch auch euch engagieren, das ist für unsere Gesellschaft enorm wichtig.
Speziell ist ja doch eigentlich auch Ihre Parteienkonstellation. Sie, Frau Hoffmann, sind in der SP, Sie, Frau Favre-Acola, in der SVP. Die Parteien sind sich jetzt bekanntlich nicht so nah. Wie wird das Sie zwei begleiten in dem Jahr, Valerie Favre-Acola?
Überhaupt nicht, weil grundsätzlich sind wir dort vorne eben der Sache verpflichtet, wie Silvia es vorher gesagt hat. Ich freue mich auch, dass das Momentum gelungen ist, dass zwei Frauen dort vorne sitzen. Gerade weil Silvia Standespräsidentin ist und dass das ein Thema ist, das ihr wichtig ist. Nein, also das wird mir persönlich, ich kann nicht für Silvia reden, aber das wird überhaupt keine Rolle spielen. Ich freue mich, dass wir können auch zeigen können, dass wir ein vielfältiges Graubünden haben und dass wir gut zusammen arbeiten.
Danke vielmals, Frau Silvia Hoffmann und Frau Valerie Favre-Acola, für das Gespräch und ganz viel Erfolg in diesem Jahr.
Merci vielmals.
Wo die zwei Frauen gestern gewählt worden sind, ist die allererste Standespräsidentin vom Kanton Graubünden auf der Tribüne und hat mit ihnen mitgefeiert. Die Ida de Rungs, die heute 92-jährige, ist 1986 die erste höchste Bündnerin gewesen. Auch sie hat Jasmin Schneider getroffen und mit ihr über die historische Konstellation an der Spitze des Kantons geredet.
Ich habe mich außerordentlich gefreut, dass Silvia Hoffmann und Valerie Faber als Zweierteam zwei Frauen auf diesen Stühlen schon da sind. Ein Wunder und sehr schön.
Ja, sie waren die erste Frau, die auf dem Stuhl sitzen durfte. Jetzt, wie wichtig finden Sie das als Zeichen für den Kanton Graubünden, dass jetzt gerade zwei Frauen
Die Positionen besetzen, das hat es ja noch nie gegeben in dieser 221-jährigen Geschichte vom Bühner Grossrat.
Also das ist für mich eine grosse Freude und ein Zeichen dafür, dass es den Frauen ernst ist, weiterzukommen. Leider gelingt das nicht immer. Es hat noch viele, die finden, die Frauen gehören immer noch am besten hinter den Kochtopf. Aber dass wir Frauen haben, die so beides vereinbaren. Wirtschaft, Haushalt, Kinder, alles, wie sie wollen.
Haben Sie einen Tipp für Frauen, um sie ermutigen, um vielleicht auch ihnen den Weg einschlagen?
Es geht nur über die Solidarität. Es geht nur das Miteinander und nicht das Gegeneinander.
Das die allererste Standespräsidentin von Graubünden, Ida de Rungs, zu dieser historischen Wahl gestern im Grossen Rat.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Mogelpackung, vielfaches Verlustgeschäft und unnötig. So beschreibt das Nein-Komitee das Tauschgeschäft der Stadt Chur mit der Baugesellschaft City West, die am 22. September vor das Volk kommt. In dem geht es um einen Tausch von Parzellen zwischen der Stadt Chur und eben dieser Baugesellschaft. Wieso das überparteiliche Komitee gegen diese Vorlage ist, im Beitrag von Laurin Michael und der Charlotte Kössling.
Das Nein-Komitee hat verschiedene Argumente gegen das Tauschgeschäft. Laut der SP-Gemeinsrätin, der Barbara Rimmel, sagt das Geschäft schon am Namen noch eine Mogelpackung, weil es heisse, es ginge um ein Tauschgeschäft. Dabei zeigt die Stadt 7-mal mehr Land verkaufen, als sie kriegen würde. Auf der Parzelle, wo heute der Stadt gehört, steht ein Teil vom Einkaufszentrum City West. Weiter findet das Nein-Komitee das Geschäft unnötig, wie Barbara Rimmel sagt.
Das Hauptargument der Stadt, wieso sie das Geschäft machen will, ist, dass sie die zwei Parzellen in der Nähe vom zukünftigen Bahnhof Chur West erwerben möchte, um das dort entwickeln zu können. Wir sind der Meinung, dass man den Bahnhofplatz auch ohne die zwei Parzellen entwickeln kann. Und wenn man dann noch in die Details von dem Tauschvertrag hineinschaut, dann sieht man, dass die zwei Parzellen sogar noch nach der geplanten Eröffnung vom Bahnhof Chur West immer noch besetzt sind durch die Baugesellschaft City West, die dort gratis kann Baumaterialien deponieren, die sie braucht für den Bau vom dritten Hochhaus.
Ein vielfaches Verlustgeschäft, sei es zum einen, weil so die Stadt Land verkaufen würde. Das Nein-Komitee ist grundsätzlich dagegen, dass die Stadt Land verkauft, wie der Joshua Verhoeven sagt. Er ist Präsident des Mieterinnen- und Mieterverband Graubünden.
Wir haben jetzt schon einen Landmangel, grundsätzlich, wo wir darauf bauen. Die Gemeinden haben sowieso nicht einen Überschuss davon. Und den Kleinteil, den sie haben, müssen die Gemeinden einfach behalten. Und wenn schon, das Baurecht einfach davon abgeben. Es gibt schon Situationen, wo Gemeinden oder andere Personen oder gemeinnützige Trägerschaften ihr Land verkaufen. Aber dann muss einfach mindestens der Preis stimmen.
Und der Verkaufspreis ist laut dem Nein-Komitee zu tief. Dazu käme, dass die Stadt mit dem Verkauf auch Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten vergebe. Die Stadt würde so auch künftige Baurechtszinsen als Einnahmequelle verlieren, wie die SP-Gemeinsrätin Barbara Rimmel sagt.
Im Moment kriegt die Stadt für die Parzelle doch etwa 145'000 Franken Baurechtszins pro Jahr. Verlust ist es auch, weil dann das kommt noch quasi noch das Tüpfchen oben drauf, dass der Preis, den die Stadt ausgehandelt hat, ist einfach viel zu tief. Und mit dem Preis schenkt die Stadt der Baugesellschaft City West einfach mal so 3 Millionen. Gleichzeitig gleist sie ein Sparpaket auf, das die ganze Bevölkerung trifft und das ist einfach stossend.
Zusammengefasst ist laut dem Nein-Komitee im ganzen Geschäft der Wurm drin.
Das sieht man schon daran, dass es zweimal im Gemeinderat behandelt worden ist. Am Anfang war nämlich die Frage an den Gemeinderat auch, wenn sie dem Kauf und Verkauf zustimmen. Und im Nachhinein haben sie dann gemerkt, oh, wir müssen das irgendwie ändern. Und jetzt ist die Frage, ob man dem Tauschvertrag will zustimmen. Aber es geht nicht um einen Tausch, sondern es geht hauptsächlich um den Verkauf von einem grossen Stück Land zu einem viel zu billigen Preis.
Wenn das Volk am 22. September Nein stimmt zum Tauschgeschäft, dann läuft es so weiter, wie es bis jetzt ist. Also die Parzelle der Stadt ist weiter im Baurecht an die Baugesellschaft City West vergeben.
Das zu den Argumenten vom Nein-Komitee. Wenn sich ein Ja-Komitee bildet, dann werden wir auch über die berichten. zwischen Mosanserstrasse und Gadenaustrasse zu Chur auf Höhe vom neuen Kreisel liegt das Areal Roggenbrecher. Das ist eine der letzten grossen unbebauten Flächen auf Stadtgebiet. Noch ist unklar, wie der Boden bebaut werden soll. Der Bündner Heimatschutz stellt ab dem 1. September seine Vision zur Überbauung vor. Markus Seifert.
Städtebaulich ist das offene Bauland eigentlich viele Stück an bester Lage. Darum ist es auch seit Jahren mit einer Arealplanungspflicht belegt. Das heisst, das ganze Gebiet städtebauliche Kriterien für Gestaltung, Erschliessung und Funktion genügen muss, bevor die Bagger auffahren. Bis jetzt hat sich die Stadt schwer getan mit dem. Der Bündner Heimatschutz hat sich jetzt Gedanken gemacht, wie Geschäftsführerin Ludmilla Seifert erklärt.
Wie würde es aussehen, wenn man jetzt so ein Gebiet überbauen würde, wenn man die Themen Biodiversitätskrise, Klimakrise wirklich ernst nimmt und wenn man Baukultur als höhere Baukultur versteht. Und dann haben wir den Roggenbrecher wie als Testgebiet genommen, weil das hat sich für uns angeboten, weil es eben die Arealplanpflicht hat, weil es eben zuerst muss städtebaulich definiert werden und die städtebauliche Definition noch nicht rum ist, beziehungsweise abgewiesen worden ist, die die Stadt vorgeschlagen hat. Und der andere Grund ist, dass mit dem Gut zur Kante dort ein Haus steht, ein historisches Haus steht, wo wir uns sehr für den Erhalt einsetzen und eingesetzt haben. Und im Prinzip mit der Vision, die wir da erarbeiten, auch eine Lösung für das Haus präsentieren.
Entstanden sind nicht fixfertige Pläne mit Gebäudehöhe und Strassenverlauf, sondern eine Vision mit Aquarellzeichnungen und Beschreibungen.
Und wir haben von Anfang an wollen, dass das eine Ausstellung wird für eine breite Öffentlichkeit. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, wir brauchen einen Entwurf, wir brauchen eine Vision, weil wir brauchen auch nicht irgendwie Architekturpläne oder so, weil die meisten Leute können das gar nicht lesen, sondern wir brauchen einen Entwurf, wo man nachher mit Stimmungsbildern im Prinzip zeigt, wie ist das Wohnen, das Leben, das Arbeiten in diesem Quartier, wo man dort neu schafft.
Hinter dieser Vision stehen zwei junge Architektenteams und eine hochkarätige Fachjury.
Es hat dort Leute aus dem Städtebau, aus der Architektur, aus dem Ingenieurwesen, aus der Landschaft, aus der Kunstgeschichte. Und so hat man die zwei Büros, die sich dort quasi zwangsverheiraten müssen, hat man dann die begleitet in Workshops. Und so hat man zusammen gemeinsam so eine Idee entwickelt für den Roggenbrecher.
Vorgaben für eine sinnvolle Nutzung von dem Gebiet sind laut Ludmilla Seifert die Auseinandersetzung mit der Mobilität, möglichst viel Grünfläche und eine dichte Bebauung für viele Leute gewesen. Und?
Und dann eine ganz grosse Entscheidung war natürlich auch, dass man probiert, einen Ort zu schaffen, wo man sich damit identifizieren kann. Also nicht einfach irgendeine anonyme Überbauung, sondern ein Ort, wo einem ein Zuhause gibt, oder? Wo eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft fördert, wo so gemacht ist, dass es gute Orte gibt in sich.
So eine Bebauung entspricht nicht der gängigen Praxis. Für Investoren bedeutet das weniger Profit, weniger Wertschöpfung, wo man mit so einer Bauparzelle an bester Lage könnte rausholen. Richtig, meint Ludmilla Seifert.
Ich meine, ein Arealplan ist genau, ist eigentlich das Instrument, wo solche Visionen sollten eigentlich möglich machen. Oder? Also, dass man nicht einfach, also, sonst hätte man einfach können sagen, das ist Bauland, das ist ein W2, ein W3, ein W4, was auch immer. Und dann überbaut man das irgendwie. Aber wenn man über ein Gebiet eine Arealplanpflicht stülpt, dann hat man ja den Anspruch, dass dort etwas Gutes passiert. Und dann kann nicht das einzige Kriterium die Verwertung vom Boden sein.
Und bei diesem Projekt sei etwas Gutes passiert, sagt Ludmilla Seifert. Auch Sachen, die überraschend sind und die einen neuen Blick auf städtebauliche Möglichkeiten geben.
Was erstaunlich ist, ist, dass wir irgendwann beschlossen haben, wir machen dort das nicht klein, sondern wir machen Wohnraum für 800 Leute. Das ist extrem viel. Und dann würde man meinen, okay, dann ist alles überbaut, oder? Und dann, wenn man gewisse Entscheidungen trifft, anders trifft, als man sie heute normalerweise trifft, also man hat dann halt als eine Person nicht 100 Quadratmeter zur Verfügung, sondern 25 Quadratmeter Wohnraum. Man hat eben keine privaten Autos, das heisst, es gibt keine Tiefgarage und so. Und die Häuser dann auch nach städtebaulichen Kriterien richtig gesetzt, wie viel Freiraum das es dann trotz allem gibt. Oder? Und das ist eigentlich so es öffnet einem eine ganz neue Welt, wie man könnte eigentlich Städtebau betreiben.
Die Ausstellung im Labor am Pfisterplatz zu Chur ist vom 1. bis 15. September. Und der Markus Seifert ist übrigens nicht verwandt und auch nicht verschwägert mit der Ludmilla Seifert. Das war das letzte Info-Magazin vom August. Die ganze Woche durfte ich euch schon begleiten. Sarah Marti, was haben wir eigentlich alles diese Woche gebracht?
Puh, weil ich halt Ferien hatte und erst seit gestern am Arbeiten war, muss ich ganz schön überlegen. Ja, sehr viele Interviews auf jeden Fall. Und sehr spannende Sachen natürlich, muss ich jetzt auch sagen.
Es waren wirklich spannende Sachen. Wir haben in 3 Teilen über den Jahrestag vom Schwannerrutsch berichtet. Dann ist ein Fehlalarm ab und der Kanton hat bei uns genau gesagt, wie man sich verhalten muss und wie der Ablauf von Seiten innen ist. Graubünden ist beim Klimarating von der WWF recht dürftig unterwegs und im Kanton Gloris gibt es einen Puff in der Staatsanwaltschaft. Wenn ich euch jetzt irgendwie auch lustig machen könnte, dann hört das nach. Entweder auf rso.ch oder überall dort, wo ihr Podcasts hört. Mein Name ist Dias Fritschi. Habt euch Sorge, sind lieb zueinander und ich wünsche ein ganz gemütliches Wochenende.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.